Ein herzliches Willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Ein Geburtstag ist im Grunde immer schon Anlass genug, sich eingehender mit dem Geburtstagskind zu beschäftigen und das auch ordentlich zu feiern. Heute feiern wir also den Geburtstag von Maria, der Mutter Jesu. Aber dieser Geburtstag ist mehr als ein Fest für einen lieben Menschen, denn die Geburt Marias hat laut langer Tradition der Kirche auch eine Bedeutung für unseren Glauben. Warum die Geburt eines Mädchens vor mehr als 2000 Jahren im historischen Palästina ein Puzzlestück im Heilsplan Gottes ist, darüber sprechen wir heute mit Martin Finkel. Er ist Dekan für Günzfeld im Bistum Augsburg, uns zugeschaltet aus dem schönen Städtchen Burgau. Herzlich willkommen, Dekan Finkel.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Herr Dekan, es gibt ja so einige Feste in der katholischen Kirche, deren Inhalt zwar biblisch und grundsätzlich auch historisch begründet ist, von denen man aber kein historisches Datum kennt und für die hat man dann einen Termin festgelegt. Ganz deutlich ist das zum Beispiel beim Fest Maria Verkündigung am 25. März. Das sind ja genau die Monate Abstand zum 25. Dezember, die eine Frau normalerweise ungefähr schwanger ist, bevor das Kind zur Welt kommt. Gibt es eigentlich auch für das Fest Maria Geburt, das wir heute feiern, einen Grund, warum es ausgerechnet heute am 8. September gefeiert wird?
Es gibt einen Grund, Frau Fröhlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wenn man den verschiedenen Quellen, die ich so erforscht habe, folgen darf. Eine Quelle hat nämlich auch erwähnt, dieser 8. September sei auch der Tag gewesen, an dem in Jerusalem die Anna-Kirche geweiht wurde. So steht in einer Quelle, das nehme ich jetzt einfach mal an. Und das ergibt sich von daher. So, lassen Sie mich jetzt einfach mal kurz darauf eingehen, aber zunächst einmal wollen wir einfach von der Person Mariens ausgehen. Sie kennen sicher, wenn Sie immer wieder mal geistliche Lieder hören oder selber singen, dieses neuere geistliche Lied über Maria, du bist eine von uns, Maria. Das Lied, das noch relativ jungen Datums ist, das könnte man so als Überschrift nehmen für den Monat September, wo eigentlich gleich drei Marienfeste sich sozusagen die Hand geben. Also heute am 8. September das Fest Maria Geburt, dann ein paar Tage weiter bis zum Samstag, dann ist dann der 12. September Maria Namen und dann die Woche drauf am 15. September schon wieder Maria Schmerzen, also ein Fest am anderen. Nun, wenn man sich überlegt, wenn das Lied so stimmt, du bist eine von uns Maria, dann stimmt das ja ganz konkret auch. Also Maria hat einen Geburtstag, wie jeder von uns. Maria hat einen Namen, auch wie jeder von uns. Und Maria hat mit Schmerzen zu tun, wie auch jeder von uns, die wir heute Nachmittag hier versammelt sind, um darüber nachzudenken. Also an diesem Punkt ist sie wirklich eine von uns. Nun, wie eingangs erwähnt, der 8. September. Warum wird am 8. September das Fest Maria Geburt gefeiert? Natürlich könnte man jetzt streng historisch sagen, ja, es gibt da nirgendwo ein Buch, wo das geschrieben steht, dass Maria an einem 8. September geboren wurde. Sicher, es wäre wahrscheinlich auch etwas viel verlangt, diesem langen Abstand da noch irgendeine Form von Eintrag auf einem standesamtlichen Register zu erwarten. Und auch gibt es einen Hinweis, zumindest in einer Quelle, die ich, wie eingangs erwähnt, gefunden habe, dass nämlich es wird berichtet, dass an einem 8. September in Jerusalem eine Kirche der heiligen Anna geweiht wurde, an einem 8. September im 5. Jahrhundert. Nun, die Kirche der heiligen Anna, wer in Jerusalem war, der weiß, die ist nicht allzu weit weg vom Teich Bethesda. Und diese Kirche der heiligen Anna, wenn man da heute in die heutige Kirche hereingeht, dann kann man in den Keller, in die Krypta hinuntergehen. Und der Überlieferung nach ist das Geburtshaus Mariens unterhalb dieser jetzigen Kirche. Natürlich, die Kirche von damals, die wurde dann zerstört. Im 11. Jahrhundert wurde dann aber später wieder aufgebaut. Aber auf jeden Fall der Ort, an dem Maria geboren ist. Und dieser Ort wurde zu einer Kirche für die heilige Anna, die Mutter Mariens, geweiht. Und aus diesem Grund heraus, nachdem das wohl an einem 8. September war, hat man dieses Datum gut im Kopf behalten. Nun, das war in Israel. Aber es ging ja dann später weiter, dieser Tag. Der Weihe dieser Kirche wurde dann schon im nächsten, also im 5., 6., 7. Jahrhundert, hat er sich ausgedehnt. Also das Fest Maria Geburt, ausgehend von diesem Weihetag, zählte dann schon um das Jahr 700. Und der Papst Sergius I. zu einem der großen Marienfeste auch des Westens. Da wurde gefeiert die Verkündigung, die Aufnahme in den Himmel, Maria Reinigung und daneben auch das Fest Maria Geburt. Interessanterweise hat auch Papst Sergius I. diesen Gedenktag schon auf diesen 8. September gelegt. Er wurde ja sicher, nachdem er historisch gesehen näher dran war, auch genau gewusst haben, warum er das tut. Also ein Fest, das sich dann praktisch über die ganze Kirche des Ostens wie des Westens verbreitet hat. Und man sagt, so im 10., 11. Jahrhundert, dann in der ganzen bekannten Kirche, hat man das Fest Maria Geburt gefeiert. Also es ist interessant zu sehen, diese Entwicklung, wie sie doch ausgeht von dieser Kirchweihe in Jerusalem, dann mit dem Papst, der das für die ganze Weltkirche festlegt, bis zur Wirklichkeit, dass es in ganz vielen Orten gefeiert wurde. Ich habe jetzt mal versucht nachzuschauen im Internet und es ist ganz erstaunlich, wie viele Kirchen, die diesen Titel tragen, Maria Geburt, es in unserem Land gibt, auch in meinem Dekanat, nicht weit weg hier, gibt es auch eine Kirche Maria Geburt. Das habe ich jetzt auch wieder neu entdeckt. Und es gibt auch ganz viele Darstellungen der Geburt Mariens in verschiedenen Kirchen, in gotischer Form oder auch in der barocken Form. Aber es ist interessant, es hat sich immer mehr verbreitet in Deutschland und in anderen Ländern, bewusst also diesen Geburtstag Mariens zu feiern. Nun, man wundert sich ja eigentlich ja bei Heiligen, wenn man da was feiert, dann feiert man doch eigentlich ihren Geburtstag für den Himmel. Bei den Heiligen, speziell den heiligen Festen, feiert man doch eigentlich den Tag, an dem sie gestorben sind. Da, wo sie für den Himmel geboren wurden. Nun, bei Maria ist das sicher anders. Und sie und Johannes der Täufer sind die einzigen Heiligen, die wirklich einen eigenen Festtag ihrer Geburt bekommen. Johannes der Täufer ist klar, weil laut Jesus ist er der Größte, der je auf dieser Erde geboren wurde und ebenso auch Maria, die Mutter des Herrn. Das kommt ja auch in der Liturgie der Kirche zum Ausdruck. Da wird immer Maria auch genannt, die Morgenröte. Und Sie wissen ja, wenn die Morgenröte kommt, dann wird es ein schöner Tag. Dann ist das gut und ist das in Ordnung. Nun aber, was weiß man denn von der Geschichte, von der Geburt Mariens? Und hier müssen wir uns ein wenig behelfen. Es gibt eine Quelle außerhalb der Bibel, im sogenannten Proto-Evangelium des Jakobus. Das sind so Schriften, die zur Zeit der Bibel entstanden sind, aber dann eben auch nicht in den Kanon der Heiligen Schriften aufgenommen wurden. Also die stehen nicht in der Bibel, einfach weil man sie kritisch untersucht hat und festgestellt hat, da ist manches drin, das kann sicher nicht so gewesen sein. Darum hat man das weggelassen. Aber in dieser Schrift aus dem 2. Jahrhundert, dem Proto-Evangelium des Jakobus, wird einiges berichtet. Und ich möchte Ihnen da kurz etwas vorlesen aus einem Buch, das ich auch zu Rate gezogen habe. Da heißt es, in der kleinen Stadt Nazareth in Galiläa lebte ein altes Ehepaar. Der Mann hieß Joachim und seine Frau Anna. Joachim stammte aus dem Geschlecht des Königs David, Anna aus dem Geschlecht des Hohenpriesters Aaron. Beide waren des Gesetzes des Herrn kundig und vor Gottes Angesicht gerecht. Sie führten ein wohltätiges Leben und befolgten das Gesetz Gottes. An jedem Festtag nahmen sie einen Teil ihres Vermögens und brachten ihn in den Tempel und gaben auch reichlich milde Gaben an die Armen. Durch ihr gerechtes Leben gefielen Joachim und Anna Gott und er würdigte sie, die Eltern Mariens zu werden. Dazu muss man hinzufügen, und das steht hier auch, die heiligen Joachim und Anna waren lange Jahre kinderlos. In einer anderen Quelle steht die Zahl 20. Ich denke, wenn du 20 Jahre keine Kinder hast, dann gibst du doch irgendwo auf, menschlich gesehen. Gott hat es so eingerichtet, um schon mal der Geburt Mariens die Kraft seiner Gnade zu zeigen Und Joachim und Anna weinten lange Jahre darüber, dass sie keine Kinder hatten. Einmal brachte Joachim an einem großen Festtag seine Gaben für Gott in den Tempel von Jerusalem. Zusammen mit Joachim brachten auch alle Israeliten ihre Gaben. Auch ein Priester namens Issachar wollte die Gaben Joachims nicht annehmen, da der alte Joachim nach einem 50-jährigen Eheleben kinderlos geblieben war. Die Worte des Priesters machten Joachim sehr traurig. Er ging geschmäht und gedemütigt aus dem Tempel. Der Feiertag verwandelte sich in einen Tag des Kummers. Die Freude, mit der er zum Tempel gekommen war, verwandelte sich in tiefe Trauer. Inzwischen hörte auch seine Frau, Anna, die zu Hause geblieben war, dass der Hohepriester im Tempel ihre Gaben wegen ihrer Kinderlosigkeit abgewiesen hatte. Sie erfuhr auch, dass ihr Gatte trauernd, traurig und weinend in die Wüste gegangen war und brach auch selbst in Tränen aus. Nach einiger Zeit ging die betrübte Anna in ihren Garten und setzte sich unter einen Lorbeerbaum, seufzte aus tiefstem Herzen. Und als sie mit ihren Augen voller Tränen zum Himmel aufblickte, sah sie plötzlich im Baum ein Nest, in dem junge Vögel schrien. Diese Szene machte ihren Gram noch tiefer und sie begann wieder zu weinen. Aber plötzlich erschien ihr ein Engel des Herrn. Er sagte, du wirst empfangen und eine Tochter gebären, die gesegnet und größer als alle sein wird. Durch sie wird nach alle Völker der Erde gesegnet werden. Durch sie wird allen Menschen das Heil zuteil werden. Ihr Name wird Maria sein. Zur selben Zeit erschien der Engel auch Joachim in der Wüste. Er sagte, Joachim, Gott hat dein Gebet erhört. Es gefällt ihm, dir seine Gnade zu schenken. Deine Frau Anna wird empfangen und dir eine Tochter gebären, die der ganzen Welt zur Freude gereichen wird. Dies soll ein Zeichen sein, dass ich die Wahrheit spreche. Geh zum Tempel von Jerusalem, dort bei der goldenen Pforte wirst du deine Frau Anna finden, der ich dasselbe gesagt habe. Erstaunt dankte Joachim Gott aus ganzem Herzen, machte sich eiligst nach Jerusalem zum Tempel auf. Dort traf er, wie ihm gesagt wurde, Anna, die bei der goldenen Pforte zu Gott betete und erzählte ihr vom Engel. Sie erzählte ihm ebenfalls alles, was sie gesehen und was sie gehört hatte über die Geburt ihrer Tochter. Nachdem sie zu Gott gebetet und sich im Tempel vor ihm verneigt hatten, kehrten sie nach Hause zurück. Nach 9 Monaten gebar Anna eine Tochter, höher als alle Geschöpfe, den Anfang unseres Heils, unsere Fürsprecherin vor Gott. Über ihre Geburt freuten sich Himmel und Erde. Aus Anlass ihrer Geburt brachte Joachim Gott große Gaben und Opfer dar. Man könnte das jetzt noch weiterbringen, aber ich wollte Ihnen das einfach mal so explizit vorlesen. Weil dann kam gleich in der Orthodoxie, kommen dann gleich die verschiedenen Lobhymnen auf Maria. Da hieß es zum Beispiel, deine Geburt, Gottesgebärin und Jungfrau, hat der ganzen Welt Freude angekündigt. Denn aus dir ist die Sonne der Gerechtigkeit aufgestrahlt, Christus, unser Gott. Er löste den Fluch und gab den Segen, er hob den Tod auf und gab uns das ewige Leben. Soweit diese Erzählung aus dem 2. Jahrhundert, aus dem Protoevangelium des Jakobus, die sehr Anschauliches darstellt, das eigentlich völlig wider jedes menschliche Erwarten und Erfahrung Joachim und Anna Eltern von Maria werden. Die Morgenröte des Heils, schon in der Geburt Mariens leuchtet das Heil und das Handeln Gottes auf und wird auch die Geburt des Erlösers vorbereitet. Wir werden nun eine kurze Zeit drüber nachdenken, lade ich Sie dazu ein und dazu etwas Musik hören.
Du bist eine von uns, Maria.
Die Sonne der Gerechtigkeit Christus ist durch dich aufgestrahlt. Er löste den Fluch und gab den Segen, so heißt es in einem ostkirchlichen Lied. Maria, die Mutter Christi, auf wunderbare Weise kam sie in diese Welt und ihr Fest ist am 8. September, haben wir gerade gehört. Und jetzt können wir uns gut vergegenwärtigen, gehen wir 3 Monate weiter oder 9 Monate zurück, dann kommt der 8. Dezember, das Fest der unbefleckten Empfängnis, das hängt ja innerlich zusammen, Maria frei, ohne jeden Makel, ohne jeden Touch der Sünde, ohne jeden Schatten, der unser Leben so schwierig macht. Das hängt jetzt innerlich zusammen, vom Fest Maria Geburt ausgehend, dann der 8. Dezember, das Fest der unbefleckten Empfängnis. Das sind so die inneren Zusammenhänge, die diese Festtage vereinigen. Nun, die Kirche feiert bewusst dieses Fest, weil sie es nicht unter den Tisch fallen lassen will, und das hat man durch die Jahrhunderte immer getan. Nun, Maria, die heute ihren Geburtstag hat, hatte ja dann auch ihren Namen bekommen, wenn ich kurz darauf eingehen darf. Mariam oder Miriam kommt vom ägyptischen Myr, Geliebte, und dem hebräischen Yam, Abkürzung für den Herrn, Yahweh. So kann man sagen, die von Gott, die Geliebte Gottes oder auch die Vielgeliebte, sagen andere. Also die, die von Gott geliebt ist, das ist so ihr Name, ihr Wesen, und zugleich auch die, die sich zur Verfügung stellt für Gott. Das Fest Maria Geburt hat, wie vorhin auch erwähnt, schon bei vielen Menschen einen Rückhalt. Erstens so bei uns im bayerischen Bereich, schwäbischen Bereich, ist es schon noch bekannt und bewusst. Sie kennen ja auch die Bauernregeln, gell, an Maria Geburt fliegen die Schwalben fort. Bleiben sie noch da, ist der Winter noch nicht nah. Also wenn die Schwalben noch da bleiben, wird es lang kein Winter. Oder wenn Maria die Jungfrau geboren ist, sähe dein Korn, es ist die rechte Frist. Wird an Maria Geburt gesät, ist nicht zu früh und nicht zu spät und. Also es hat sich da einfach an diesem Punkt auch ein bisschen eingewurzelt, dieses kleine Marienfest, das wir heute feiern dürfen. Doch gehen wir zurück, warum feiert man eigentlich den Geburtstag Mariens? Geburtstag feiert man ja nur, wie erwähnt, bei ganz wichtigen und bedeutenden Menschen, wie zum Beispiel Johannes der Täufer, der Vorläufer, ja noch viel mehr, bei unserem Herrn Jesus Christus am Weihnachten, aber auch Maria. Maria, weil sie das Vorbild des Christen ist. Das sagt ja schon das Zweite Vatikanische Konzil. Suchst du einen wirklich ausgereiften Christen, ein Vorbild für die Christen, dann schau auf Maria, steht in Lumen Gentium in diesem großen Schreiben über die Kirche. Und das ist etwas Großartiges, willst du auf einen jemand sehen, der ganz bewusst den Glauben lebt, dann schau auf Maria. Das ist das Große, das Schöne und das Wichtige. Nun, es wird immer wieder erwähnt, dieser Gedanke von der Morgenröte des Heils, denn durch dich kommt das Heil, ist ein wunderbares Bild. Die Morgenröte, die uns ankündigt, aha, das wird ein schöner, ein guter Tag, dann kann man das und jenes machen, weil das Wetter schön ist und weil es gut ausschaut. Kann man sagen, wenn als Maria auf die Welt kommt, ist das Heil schon vorbereitet. Natürlich nicht automatisch, das braucht immer der Mitarbeit des Mitdenkens der Menschen. Und trotzdem, durch Maria kommt eine ganz neue Freude hinein in das Leben. Man weiß, Gott wird in diese Welt kommen. Er wird nicht bloß eine Botschaft oder eine SMS schicken. Nein, er wird selber kommen in diese Welt und das hereinnehmen. Ich habe das mal gefunden in einer ziemlich, Predigt, die eigentlich schon ein paar Jahre alt ist, aber ein paar schöne Gedanken enthält. Da schreibt jemand im Jahr 1981, heute beginnen wir das Fest der Gottesmutter. Sie ist geboren aus Gott, kann man sagen, als letztes Glied einer langen Reihe von Menschen, von Männern und Frauen, die im Verlauf des gesamtlichen Menschengeschichte in einem Kampf standen. Und das kann man wohl sagen, wenn Sie heute das Evangelium gehört haben in der Heiligen Messe oder noch hören werden oder vielleicht auch selber gelesen haben, da denken Sie sich, ja, du liebe Zeit, das sind ja lauter Ausländer im Evangelium. Sie haben recht. Das ist so jede Menge. Da kommt der ganze Stammbaum Jesu Christi, kommt da durch. Und wenn man die alle so anschaut, das war ja nicht eine Ansammlung der Auserwählten, der Wunderbaren. Wer steht denn da alles? Da steht der König David und dann steht drin, David war der Vater von Salomo. Das kam aus einem Ehebruch, dessen Mutter die Frau des Uria war. Also David, der Ehebrecher und dann auch Mörder. Er hatte den Uria umbringen lassen, damit es nicht bekannt wird. Und dann geht's weiter mit den anderen, die da drin sind. Ruth, die aus einem anderen Land kommt und doch zum großen Stammbaum Mariens oder Josefs gehört. Und wenn man die alle so anschaut, dann denkt man sich, oh, das sind ja auch alle möglichen Menschen, die jetzt nicht gut sind. Aber das spielt seine Rolle. Das Vorzeichen hat sich jetzt geändert. Das Vorzeichen ist anders. Sie steht als letztes Glied einer langen Reihe von Menschen, das heißt in der Predigt von Männern und Frauen, die im Verlauf der ganzen menschlichen Geschichte in einem Kampf standen. Sie strebten nach Reinheit, sie kämpften für den Glauben, sie rangen darum, dass Gott in ihrem Leben einen großen Platz einnehmen möge, um ihn wirklich zu verehren. In dieser langen Reihe von Menschen waren auch Sünder, deren Leben vielleicht nur einen einzigen Moment aufweisen konnte, der ihre ganze Existenz rechtfertige. Unter den vielen Menschen waren viele Heiligen, deren Leben sich kaum irgendeine schwache Stelle finden ließ, und auch viele Sünder. Doch sie alle mussten ringen und alle hatten etwas gemeinsam. Sie kämpften im Namen Gottes nicht gegen andere, sondern gegen sich selbst, damit Gott triumphiert. Und so bereiteten sie sich durch die Jahrhunderte hindurch für die eine Erbin ihres Geschlechts, die geboren werden sollte, wie ein gewöhnliches Kind, ausgesetzt den Mächten des Bösen, des Guten, der Sünde und der Heiligkeit, die sich jedoch von Anfang an für das Gute entschied und in völliger Reinheit, uneingeschränkter Hingabe menschlicher Größe lebte. Heute ist die Gottesmutter geboren. Heute beginnt der Prozess der Überwindung jener Spaltung zwischen Gott und Mensch, die mit dem Sündenfall ihren Anfang genommen hat. Heute wurde jene geboren, die eine Brücke ist zwischen Himmel und Erde, die Tür zur Menschwerdung Gottes, die den Himmel aufschließt. Lasst uns deshalb voller Freude sein, denn sie ist der Anfang unseres Heils. Lasst uns voll Zärtlichkeit und Staunen an sie denken und sie darum bitten, dass sie uns lehren möge, wenn auch nicht ihr gleich zu werden. Denn viele von uns können darauf nicht hoffen, so doch sie voller Ehrfurcht zu lieben und sie so zu verehren, dass auch wir, die wir auch aus ihrem Geschlecht, aus dem Geschlecht der Menschen sind, ihr würdig sein mögen. Denn aus dem Menschengeschlecht konnte Gott geboren werden, weil sie diesem mit so vollendeter Hingabe treu war. Sie werden verstehen, warum ich jetzt ganz ausgiebig diese Texte zitiert habe, weil sie einfach schön und aussagekräftig sind über das, was die Geburt Mariens bedeutet für die Menschheit. Die Morgenröte des Heils hat begonnen, das Heil nimmt schon seinen Anfang durch Maria, und sie sagt ja, und damit kann das Heil sich mehr entfalten in der Geschichte der Menschheit. Trotz allem Schattens darf man das Licht nicht übersehen. Das ist mit die zentrale Aussage des Festes Mariä Geburt, dass eben nicht nur damals im damaligen Palästina halt eben ein Mädchen geboren wurde und das war's dann, sondern dass für die ganze Menschheit, für die, die völlig weg waren von Gott, für die, die ihre Schwächen nicht überwinden konnten, für die, die kämpften, um mit Gott zu leben, dass für die ein ganz neuer Punkt, der Prozess der Überwindung in der Spaltung zwischen Gott und Mensch eintritt, den Gott schon mal versprochen hat am Anfang der Bibel, der setzt jetzt ein, wie es in diesem Gebet der Ostkirche heißt, er löste den Fluch und gab den Segen. Er hob den Tod auf und gab uns das ewige Leben. Das beginnt mit Maria. Und wie sollte man sich darüber nicht freuen? Bevor wir diesen Gedanken etwas weit entfalten, wollen wir kurz etwas Musik hören.
Am heutigen Fest Mariä Geburt sprechen wir über den Inhalt des Festes mit Dekan Martin Finkel, Dekan in Günsfeld, und wir hören nun die Fortsetzung seines Vortrages zum Thema.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir feiern das Fest großliturgisch, heute sogar mit Gloria, also schon was Besonderes. Und die Tatsache, dass man das überhaupt liturgisch feiert, setzte den Glauben voraus, dass diese Geburt Mariens nicht bloß ein nettes Ereignis oder eine wunderbare Begebenheit für ihre Eltern Joachim und Anna war, sondern dass das für alle Menschen etwas phänomenal Wichtiges und Bedeutendes ist, weil sie eben die Mutter des Erlösers ist und weil mit ihr, denken wir an das Fest der unbefleckten Empfängnis, dass mit ihr zum ersten Mal ein Mensch ohne diesen Makel der Erbsünde auf diese Welt kam. Das hängt ja innerlich zusammen, weil Maria diese Gnade hat, ohne Makel der Erbsünde geboren und zu sein und gelebt zu haben. Deswegen dürfen wir das Ganze ganz bewusst feiern und packt auch die Kirche der Liturgie viel aus und feiert das schön, so wie wir es jetzt auch in diesen wunderbaren Tönen jetzt vor meinen Worten gehört haben. Nun, man kann sagen, so sagt es einmal Bischof Rudolf Gaber von Regensburg in einem Buch: Wir, die wir mit der Erbsünde behaftet sind und die wir die Gottesferne kennen, wir sind mit in dieses Leben eingetreten. Und das stimmt ja auch. Wir, die wir mit der Erbsünde behaftet sind, da hängen wir alle irgendwo drin, wir stecken alle bis zum Hals im Schlamm. und wissen, was das ist, so diese Abwendung von Gott und diese Hinwendung zu uns selber, wie wir doch alle wichtig sind und wie, ja. Und die Gottesferne, die kennen wir auch, die Gottesferne von uns und von anderen her. Wir sind dennoch in dieses neue Leben eingetreten mit Maria. Und so haben wir eigentlich keinen Grund, unseren Geburtstag zu feiern, wenn nicht ein anderes Ereignis das nachgeholt hätte. Das ist ein interessanter Satz. Wir hätten eigentlich gar keinen Grund, einen Geburtstag zu feiern. Richtig, wenn es immer düsterer und trauriger und schwieriger wird, was willst du denn dann noch feiern? Wenn du denkst, Mann, die Zahl wird schon wieder höher und es wird noch immer schwieriger, was sollst du denn da noch feiern? Da hat er natürlich schon recht, dieser Bischof Rudolf Graber. Was hätten wir dann für einen Grund, das noch zu feiern, dass es immer dunkler wird? Aber auch die Tatsache, dass durch Maria eben in das Dunkel der Glaubensferne und der Erbsünde des Licht Gottes eingetreten ist, haben wir einen Grund, das zu feiern, denn ab sofort ist uns für uns das Licht reserviert. Das Licht ist geöffnet, wir brauchen nur noch hinzutreten zum Licht. Darum haben wir berechtigten Anlass, nicht nur unseren Geburtstag zu feiern, sondern vor allem auch den Geburtstag Mariens, die schon voll der Gnade ist, wie die Bibel sagt, nachdem wir schon die Gnade der Kindschaft in der Taufe haben. Also es ist einfach dieser Blick nach vorne, der uns selber auch Mut gibt in unserem Leben. Zum Beispiel auch den eigenen Geburtstag zu feiern, auch wenn man dadurch älter wird, das ist eben so. Aber wir wissen auf jeden Fall, wir sind zum Licht hin geboren. Und das ist wichtig, so wie Maria geboren ist, dass die Morgenröte des Heils für alle Menschen, durch sie kommt das Licht zu allen Menschen. So ist dieses Licht, das durch Maria in die Welt kommt, unser Herr Jesus Christus, eben auch das Licht für alle Menschen geworden. Wenn man älter wird, ist das nicht kein Drama. Aber wenn man ohne Hoffnung lebt, das ist ein Drama. Und so bringt der Blick auf Maria und die Feier ihres Geburtstags uns selber auch ganz viel Hoffnung in unser Leben hinein. Um das geht es ja. Und das ist ja das Wesentliche. Darum dürfen wir heute voller Freude den Geburtstag Mariens feiern. Denn auch wenn wir mit der Erbsünde behaftet waren und sehr wohl wissen, was Gott fern ist, haben wir einen Grund, das zu feiern, ist nämlich ein wichtiges Ereignis geworden. Durch Maria, durch ihre Geburt und durch ihr Ja und ihre Mitwirkung mit der Erlösung steht die Tür zum Lichtheil auf. Und um das geht es. Und das ist wichtig, dass wir das auch in dieser Weise sehen. Wir feiern nicht nur ein Ereignis der Vergangenheit, sondern wir feiern ein Ereignis, das seine positiven Auswirkungen bis heute weitergeht. Uns natürlich aber auch klar macht, wenn wir auf die Gestalt Mariens schauen in diesen verschiedenen Dimensionen, dass er auch seinen Kampf hat. Nach dem Motto ist Liebe der Kampf und ohne kein Kampf, kein Sieg ohne Kampf, das ist im Leben ja überall. So muss es natürlich jetzt auch die Maria, die eine große Vorgabe von Gott her bekommt, aber natürlich auch diesen Kampf hat. Also Maria sitzt nicht auf dem Sofa und wartet auf die Auferstehung, sondern die muss auch ganz durch alle Höhen und Tiefen des Lebens hindurch. Aber da brauche ich Ihnen ja nichts zu erzählen. Sie haben das ja alles in der Bibel schon gelesen. Aber trotz alledem, der Kampf ist leicht, wenn man weiß, der Sieg steht schon fest. Und da möchte Maria uns mitnehmen. Ich möchte einen Gedanken auch lenken auf diesen Namen, der nicht ganz umsonst und nicht ganz sinnlos ist. Maria, die wirklich weiß, die von Gott Geliebte. Die Person, die Frau, die wirklich weiß, dass sie von Gott geliebt ist, das drückt sie in ihrem Namen aus. Und das ist ja das absolut Wesentliche. Was tut der Mensch denn nicht alles, um das Gefühl zu haben, geliebt zu sein? Ja, da gibt es ja die tollsten Dinge, die man so aus der Seelsorge, aber auch im alltäglichen Leben kennt. Was stellt der Mensch nicht alles an, um das Gefühl zu haben, geliebt zu werden? Oh, da wird viel gearbeitet an den Menschen. Was tut man nicht alles? Und Maria hat das von innen her schon. Dieses Wissen, egal was in meinem Leben da so kommt und egal wie turbulent das Ganze wird und wie wenig ich eigentlich kapiere von dem, das ist alles nicht entscheidend. Aber trotz alledem, ich bin jemand, der von innen her geliebt ist. Und wenn jemand ein Kind Gottes ist durch die Taufe, dann hat er das schon. Diese Garantie von Gott her wirklich geliebt zu sein, auch wenn es im Leben manchmal echt schwierig ist, das ist gar keine Frage, aber es ist eine Wirklichkeit, von der wir ausgehen dürfen und die wichtig ist. Das wollen wir vielleicht auch ein wenig uns abschauen, wenn wir heute das Fest Maria Geburt feiern. Der Name, den sie hat, der könnte auch ein bisschen ein Programm für uns in unserem Leben sein, die wir uns oft so viel von äußeren Dingen prägen lassen, die dann halt auch unsere Stimmungen prägen. Aber vergessen wir nie diese Grunderfahrung, die sich im Namen Mariens ausdrückt, wirklich geliebt zu werden. Nun, wir feiern heute einen Geburtstag und wir feiern den ja in der Kirche, in der Liturgie oder ich weiß nicht, in welcher Weise auch immer man das tut. Wenn man eine Kirche hat, dann hat man heute Patrozinium oder am Sonntag. Nun, Geburtstage, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, die wir hier beieinander sind, Geburtstage haben ja immer gewisse Folgen. Erstens, man muss am richtigen Tag kommen. Das wäre günstig, wenn man da nicht zu spät, zu früh oder gar nicht kommt. Und zweitens, was ist das Wesentliche beim Geburtstag? Ja, das Geschenk. Stell dir mal hin, du gehst hin zur Fete. Irgendwo feiert jemand was. Der Raum ist voll. Du kommst auch noch. Alle schauen voller Erwartung zu dir. Das Geburtstagskind ist da. Freut sich, dass du kommst. Tolle Sache. Und jetzt hast du kein Geschenk dabei. Das sind die Momente im Leben, wo man sich wünschen möge, dass der Boden sich doch auftut und man darin verschlungen sein möge und dass zu Gott auch das Gedächtnis aller Menschen so bearbeiten würde, dass sie sich nie an diesen Moment erinnern, aber so ist es eben auf dieser Welt, die wissen es alle noch. Stellen Sie sich vor, man geht zum Geburtstag und hat kein Geschenk. Da kannst du nur noch eins dich umdrehen und ganz schnell abhauen und schauen, dass du irgendwo eins findest und dann mit Geschenk halbwegs rehabilitiert wieder als Mensch auftauchen und das dem Geburtstagskind überreichen. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie ein Geschenk für Maria vorgesehen? Noch ist ja Zeit, es ist erst Nachmittag zwischen 2 und 3, also der Tag ist noch nicht rum, man hat noch Chancen. Was kann man mal für Maria ein Geschenk geben? Gut, man kann etwas Geistliches geben. Geistlich ist immer gut. Man kann ihr eine Kerze aufstellen und sagen, danke Maria, dass es dich gibt und dass du da durch deine Fürsprache in meinem Leben etwas gibst. Man kann ein Gebet sprechen, dass manche Menschen einfach Maria auch besser erkennen. Man kann natürlich die Heilige Messe feiern und Gott nur danken, weil er so einen tollen Plan hat mit uns. Das ist alles möglich. Oder man kann ja auch irgendein Geschenk geben, das einen selber ja ein bisschen was kostet. Also ich meine jetzt nicht die Euros, sondern das einem selber auch was abverlangt. Das ist ein Geschenk, das auch vielleicht 1 oder 2 oder 3 oder noch mehr Tage bleibt. Es kann sein, dass ich von mir aus eine bestimmte Situation anpacke aus Liebe zu Gott und aus meiner Sympathie zu Maria. Das kann sein. Also es kann sein, dass ich jetzt einfach etwas tue, wo ich eigentlich nur Bock habe, aber für Gott und für Maria mache ich das. Oder es kann sein, dass ich jetzt einfach mal etwas bleiben lasse, das mich zu sehr innerlich verwirrt und sage, ach, das lasse ich jetzt weg, diese Bilder muss ich jetzt nicht sehen. Oder wie kürzlich zu lesen war, in irgendeiner Ausgabe einer Zeitung, im August hat Papst Franziskus auch einem argentinischen Journalisten ein Interview gegeben, habe ich irgendwo gelesen. Und da kam es halt auch so ein bisschen auf Biografisches. Und dann hat der Journalist halt gefragt, ja, ob er auch Fernsehen schaut und so. Und der Papst hat gesagt, nein, seit 1990 schaut er kein Fernsehen mehr, hat es damals Maria versprochen. Also wir rechnen nach, 25-jähriges Fernsehabstinenzjubiläum, das ist nicht ganz schlecht, aber es ist ein Geschenk an Maria, so hat er das damals verstanden. Etwas, was er Maria versprechen wollte. Das ist ein bisschen eine große Sache, aber irgendwo etwas Maria versprechen. Da, liebe Gläubige, möchte ich Ihnen jetzt einfach mal eine kleine Aufgabe heute mal mitgeben. Heute hat Maria Geburtstag. Denken Sie immer, vergiss nie dein Geschenk beim Geburtstag, sonst vergessen sie dich nie. Und was könnte denn für Maria etwas sein? Das kann sein etwas Einfaches, etwas Geistliches. Könnte vielleicht auch etwas sein, wo ich mein Leben, wo ich merke, oh, ich brauche etwas mehr von der Freude, die Maria reinbringt. Und wir selber wissen eigentlich auch ganz gut, was in unserem Leben geistliche Freude reinbringen würde. Und vielleicht können wir dann anderes ein bisschen streichen, dass diese Freude ein wenig nimmt. Denn wodurch wir aus eigenem Antrieb heraus enttäuscht und frustriert sind, das wissen wir ja. Vielleicht gibt es auch einen Punkt, wo man sagen kann, ach, Ich möchte eigentlich mehr von der Freude haben, die Maria uns gibt, und darum lasse ich vielleicht das oder jenes weg. Aber das überlasse ich Ihnen. Und dennoch möchte ich da einfach auch diesen Punkt erwähnen. Heute, wenn wir das Fest der Geburt Mariens feiern, das heißt ja auch konkret, es ist für uns ein Fest, wo wir wirklich Gott danken dürfen für diesen tollen Plan. Also man muss einfach auch mal auf den Plan kommen. Gott sagt sich so, jetzt machen wir das mal so. Jetzt gehen wir mal vom Unwahrscheinlichen aus, dass da ein älteres Ehepaar ist, die sowieso keine Kinder mehr zu erwarten haben. Das sage ich dann denen. Und dann schauen wir mal, wie die reagieren. Und die ziehen mit und voller Freude. Und Maria kommt auf die Welt. Und dann fangen wir bei der Jugend an. Und dann fragen wir Maria mit ihren, was weiß ich, 14, 15, 16 Jahren, wie alt sie halt war, ob sie da mitmachen will. Und so fädeln wir die ganze Geschichte ein, die dann wie ein ganzes Netz des Heils die Welt überstrahlen kann. Und wie dringend braucht die Welt etwas von diesem Heil. Ist eigentlich schon genial, wie Gott das so macht. Und das Ganze ohne einen Beratungsstab, einfach mit einer kleinen Runde in der Dreifaltigkeit drin, das ist schon toll. Und all das wollen wir auch bedenken, wenn wir heute das Fest der Geburt Mariens feiern, die wirklich die Sonne, die Person ist, die Morgenröte unseres Heils, die Christus, die Sonne unseres Lebens heimbringt. Und vergessen Sie nicht das Geschenk, das wollte ich Ihnen sagen. Wir wollen jetzt einfach noch ein wenig Musik hören zu Maria und dann vielleicht wäre es schön, wenn wir ein bisschen ins Gespräch kommen könnten.
Das Fest Maria Geburt steht im Zentrum dieser Spiritualitätssendung mit Dekan Martin Finkel. Ein ganz herzliches Dankeschön an Dekan Finkel für seinen Vortrag. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben, 089 517 008 008 ist die Hörernummer. Ich wiederhole 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie uns in dieser Sendung anrufen. Und ich darf gleich Herrn Natterer aus Bleichach begrüßen. Grüß Sie, Herr Natterer.
Hallo, grüß dich, gut. Grüß Gott, Herr Dekan.
Grüß Gott, Herr Natterer.
Ich habe den ganzen Vortrag abgehört, aber den Schluss auch. Und ich habe irgendwie Erinnerung auch von meinen Eltern her. Man hat bei uns halt mehr den Namenstag gefeiert. Geburtstag, jetzt, ich betreibe mal, sagen die Leute, ja, jede Kuh hat einen Geburtstag, aber Namenstag hat nur ein Mensch und so weiter. Wie soll man da antworten und was würden Sie, weil mir hat es sehr gut gefallen, was Sie über Mutter Gottes zu Ihrem Geburtstag gesagt haben, aber was soll man da erwidern?
Ich würde sagen, man soll das eine tun, und ohne das andere zu lassen, sowohl als auch. Also wenn man allein und ausschließlich und nur den Geburtstag feiert, dann wird es schon ein bisschen schwierig, weil dann übersieht man ja völlig, dass wir ja zum ewigen Leben berufen sind. So, ich denke, wichtig ist, dass man vielleicht beides feiert. Geburtstag ist schon wichtig, weil ich sehe den Geburtstag auch als einen Moment des Dankes dafür, dass ich das absolut wesentliche Geschenk ja schon bekommen habe, nämlich das Leben. Und das, so sehe ich das eher als einen Moment des Dankes auch an meine Eltern und meine ganzen Vorfahren, dass ich überhaupt leben darf. Das ist schon mal unwahrscheinlich viel. Also vielleicht wäre es wichtig, nicht nur zu sehen, dass man eine Zahl erreicht hat, sondern dass ich einfach auch das wesentliche Geschenk des Lebens bekommen habe. Aber das andere muss mir aussehen. Im Himmel treffe ich dann nicht nur die Menschen vor mir, sondern ich treffe auch meinen Namenspatron. Mit denen sollte man sich ja auch beschäftigen. Das wäre schon auch wichtig. Also ich würde sagen, beides tun. Beides wäre wichtig.
Mhm. Herzlichen Dank dafür und alles Gute.
Dankeschön,
Herr Natterer. Etwas, was wir auch feiern könnten, was wir oft vergessen, ist der Tauftag.
Ja,
ich noch dazu.
Richtig.
Dankeschön, Herr Natterer. Und ich begrüße Frau Domes. Grüß Sie, Gott, Frau Domes.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage zu den Offenbarungen von der Anna Katharina Emmerich. Da wird doch die Geschichte auch von den Eltern und so weiter, die ganzen Umstände und Vorgänge sehr ausführlich beschrieben. Aber davon hört man nichts. Ist die Kirche da kritisch gegenüber eingestellt? Genauso habe ich noch ein Buch, Maria Pforte des Himmels, das ist 1991 erschienen. Das sind eigentlich auch so Offenbarungen.
Ja.
Das möchte ich gerne mal erklärt bekommen.
Ja, es ist so, natürlich in der Bibel steht diese Geschichte von Joachim und Anna nicht. Und viele andere Geschichten, die stehen halt in diesen sogenannten apokryphen Schriften. Warum stehen die nicht in der Bibel? Das ist nicht böser Wille derer, die Bibel zusammengestellt haben, der ersten Christen, sondern die haben gesagt, wir halten uns wirklich nur an die Fakten. Und jetzt diese Erzählung Joachim und Anna, die ich sehr breit gebracht habe, das ist eine sehr ausmalende Erzählung, also wo man auch mit viel Fantasie sich das vorgestellt hat, wie das war mit Joachim und Anna. Und dass man die Bibel zusammengestellt hat in der Anfangszeit des Christentums, haben gesagt, wir nehmen nur die wichtigen. Wir nehmen nur die Dinge, die klar und nachvollziehbar sind. Wie etwa die Heilungen Jesu, die waren öffentlich, das hat man gesehen. Das nehmen wir rein in die Bibel. Es gibt ja auch in solchen anderen Schriften, zum Beispiel auch die Szene, wie das Jesuskind mit anderen Kindern spielt oder wie Jesus Tauben aus Ton dann zum Leben erweckt, das sind alles Dinge, die stehen nicht in der Bibel, weil die nicht wesentlich sind und weil die auch nicht nachprüfbar sind. Also das ist jetzt kein böser Wille seitens der Christen und der Kirche, sondern es geht um das Nachprüfbare.
Ja, ja, ja. Gut, also es ist jedem freigestellt, das zu glauben oder nicht zu glauben.
Ja gut, das ist eine schöne, fantasievolle Ergänzung, aber man kann sagen, es könnte so gewesen sein, aber es muss nicht so gewesen sein. Die wesentlichen Punkte unseres Lebens, die wir glauben, die stehen ja im Neuen Testament, in den Evangelium selber. Sondern ist eine interessante, von der Fantasie und der Frömmigkeit gebildete Vorstellung.
Ja. Ist klar, nur man hört darüber überhaupt nichts in der Öffentlichkeit. Weder jetzt im Radiosender Horeb noch Kirche sowieso nicht, oder?
Es wird immer wieder von Hörern auch eingebracht, das ist schon so. Und es ist ja auch so, dass Sie jetzt, Pfarrer Finkel, durchaus auch bei den Beschreibungen, die Sie gemacht haben, auch wieder Bezug genommen haben auf die Apokryphenschriften. Aber es ist natürlich immer, das ist, glaube ich, ist auch Linie bei Radio Horeb, die sichere, auf der sicheren Seite sind wir, wenn wir den Evangelien folgen und der Lehre der Kirche, die sich nie erlaubt hat, Dinge, die nicht nachprüfbar sind und durch die Evangelien klar festgelegt sind, darüber ein Urteil zu fällen. Also alle, auch Visionen und so weiter, selbst wenn sie von Heiligen sind, sind ja immer, wenn ich es richtig verstanden habe, Dekan Finkel, nie von der Kirche abschließend beurteilt worden, weil man gesagt hat, das können wir im Letzten nicht sicher sagen, selbst wenn ein Heiliger diese Visionen hatte.
Richtig, von Heiligen kann man nur Aussprüche oder schriftliche Dinge sagen, das stimmt mit dem Glauben der Kirche überein. Alles andere ist dem seine eigene Sache. Das kann man annehmen, aber das ist von der Kirche nicht verbindlich aufgenommen worden, weil das einfach seine eigenen Gedanken sind. Und da sagt man, okay, die kann er haben, aber wichtig ist, was sagt dieser Heilige, was deckt sich mit den Evangelien? Das ist die Frage.
Ich danke Ihnen, Frau Dummes, für Ihre Anmerkung, Anregung. Dankeschön. Ja. Alles Gute Ihnen. 089-517-008-008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Einige Minuten bleiben uns noch. Dekan Finkel, im Evangelium haben wir heute ja die Geschichte der Geburt Jesu aus der Perspektive des Josef gehört, könnte man so sagen, und davor eben den langen Stammbaum auch des Josef. Jetzt könnte es natürlich irritierend sein, dass da der Stammbaum des heiligen Josef aus der Heiligen Schrift gelesen wurde. Er ist ja gar nicht biologischer Vater von Maria, heißt es, aber sie sei sei eine Tochter Davids. Auch von Jesus sagt der heilige Paulus, dass er aus dem Fleische einer aus dem Stamme Davids war. Wie können wir das wissen?
Das ist eine gute Frage. Wie erwähnt, also das ist jetzt dieser Hintergrund her von ihren Eltern Joachim und Anna. Und das ist natürlich jetzt nicht zunächst mal etwas, was direkt so im Evangelium steht, aber ja, vielleicht vom Dienst des Joachim als Priester im Tempel, dass man es von daher genommen hat. Das ist eine mögliche Interpretation. Ja, für uns am Fest Maria Geburt, das ist ja nur deswegen ein großes und wichtiges Fest, weil Maria die Mutter Jesu ist. Das ist der Hintergrund. Darum wird auch der Stammbaum des heiligen Josef erwähnt, weil ja es immer, bei den Juden geht es immer von den Männern aus, da wird immer der Mann genannt, von der einen Generation zur anderen, und darum kommt es beim heiligen Josef, und der Josef als der Nährvater Christi ist eben der Abschluss dieses langen Stammbaums, der auf Jesus gewartet hat.
Es gibt ja die zwei Stammbäume in den Evangelien Lukas und Matthäus, und ich habe mal gehört, dass der eine tatsächlich vielleicht in Wirklichkeit der Stammbaum von Maria sein könnte, weil die beiden doch ja sehr verschieden sind.
Ja.
Wissen Sie, ob das Hand und Fuß hat?
Da müsste ich mich mal schlau machen. Ich kann es ehrlich sagen, das kann ich so aus dem Stegreif nicht sagen.
Aber was ja sicher sein muss, ist, wenn Maria tatsächlich, die Familie Mariens, auch in Jerusalem gelebt hat, dann so direkt im Schatten des Tempels, nämlich der Tempelberg ist ja direkt da neben diesem Bethesda-Teich und dem Haus, das als seit langer Tradition als das Haus von Anna und Joachim auch verehrt wird, muss sie ja eigentlich, also sie kann nicht nur eine einfache Bauersfamilie aus Nazareth gewesen sein. So etwas gehört ja irgendwo doch zu einer wichtigeren, noch wohlhabenderen Familie, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Gut, das steht ja auch drin in diesem Jakobus-Evangelium, dass ihre Eltern also Geld hatten und wohltätig waren, und ich kann ja nur wohltätig sein, wenn ich auch Geld habe und das verschenken kann. Und nachdem von dem her ausgehen und von dieser alten Tradition ist schon anzunehmen, dass sie erstens eine wohlhabende Familie waren und meiner Überzeugung nach, warum wohnen sie gleich beim Tempel, aber sie einen Dienst im Tempel haben. Und das lässt auch vermuten, dass sie auch zu einem Stamm gehörten, der den Dienst am Tempel hatte.
Und noch ein Thema, das Sie auch in Ihrem Vortrag genannt haben, das ja hineingehört in diese ganze Thematik. Maria ist ohne Sünde empfangen. Das heißt, sie war von Anfang an nicht belastet mit der Erbsünde, die wir alle in unserem Fleisch tragen, wie es vielleicht der heilige Paulus nennen würde. Heißt das auch, Dekan Finkel, dass sie frei war von Belastungen, die wir so mitbekommen, zum Beispiel durch familiäre Verstrickungen und so weiter?
Das ist eine gute Frage. Die Erbsünde heißt ja zunächst mal das aktive Ja zu einer Sünde. Das kam bei Maria nicht vor. Also dass sie bewusst sagt, ich trenne mich von Gott, und sie ist auch sehr sensibel, auch bei den kleinen Dingen, die schon von Gott trennen. Das andere ist das, was durch die Umwelt und durch die Vorgaben anderer auf mich zukommt. Also da kann man sich durchaus vorstellen, dass er auch im Stammbaum von Joachim und Anna, wenn es schon im Stammbaum von David es manchmal sehr schwierig war, dass da sicher auch manches rüberkam durch die Generationen, was ungut und belastet war. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das sicher auch bei Maria, auf Maria auch gelastet hat und vielleicht sie auch bedrängt hat, aber sie einfach in ihrer Klarheit der Entscheidung gesagt hat, nein, Herr, du bist jemand, der auch die aus diesem Unheil Heil geben kann, und die das einfach in die Hände Gottes gelegt hat, wenn man es mal so nennen darf.
Oft ist es ja so, dass wir auch sündigen, weil wir gar nicht klar sehen und vielleicht auch gar nicht richtig wahrnehmen, dass das etwas Ungutes ist. Bedeutet das frei von Erbsünde sein auch, dass man einfach klarer sieht, ein klares Gespür für das hat, was wirklich nicht gut ist?
Ja, das wird sicher mit ein Punkt sein, dass ich das Ziel deutlicher erkenne. Aber deswegen muss ich ja dennoch den Weg des Glaubens gehen. Also ich muss mir auf den Weg machen und muss das dann auch tun. Und das ist ja wie bei der Bergtour. Auch wenn ich den Berggipfel vor mir sehe, muss ich dennoch dann auf und muss schwitzen und schauen, dass ich dann aufkomme. So hatte Maria sicher keinen eingeschränkten Blick auf das, was Gott in ihrem Leben vorhatte. Aber sie war auch der Mühe unterzogen, dennoch Schritt für Schritt jeden Tag einen weiteren Schritt zu machen auf dieses Ziel hin. Und das ist sicher auch das Großartige an Maria, dass sie, wie das Konzil sagt, diesen Pilgerweg des Glaubens gegangen ist. Jeden Tag sich aufmachen, auch wenn ich weiß, das ist mein Ziel, aber mühsam vorangehen.
Auch vielleicht manchmal nicht den ganzen Überblick schon haben, nicht? Wie die Heilige Schrift ja auch berichtet, dass sie manchmal etwas auch nicht verstanden hat.
Ich denke, das ist wie beim Autofahren. Wenn man nachts Auto fährt, dann hat man seine Scheinwerfer. Da sieht man einige Meter. Aber wie es 10 Kilometer weiter ausschaut, das sieht man nicht. Man sieht ein paar Meter. Und so ist es vielleicht auch mit dem Blick des Glaubens. Ich sehe ein paar Meter und weiß, okay, der ist jetzt dran, da gehe ich jetzt. Und dann sagt Gott, so, jetzt siehst du wieder ein paar Meter, dann musst du weitergehen. Vielleicht kann man das auch so verstehen. Man hat nicht die totale, Aber man hat einen Blick für ein paar Meter, wie beim Autofahren. Und dann wird halt die paar Meter, musst du hinter dich bringen, dann geht es wieder weiter.
Und diesen Blick, den hatte Maria ganz klar?
Ich hoffe es, ich denke es, weil er war ja nicht getrübt wie bei uns, die wir immer so denken, er meint das Gott wirklich gut, oder ist das wirklich gut, ist das wirklich etwas, was Gott gut mit mir meint, oder liebt er mich wirklich und solche Dinge, das sind alles so Dinge, so Fragen, mit denen wir uns ja auch schon manchmal ganz schön rumquälen. Ich denke, bei Maria war das nicht, aber es war dennoch diese Spannung, was hat Gott wieder vor, jetzt ohne diese Haltung des Misstrauens, eher so die Spannung, was kommt heute, was hat der Herr da vor, was hat er da vor.
Vielen Dank, Herr Dekan Finkel, für Ihre Gedanken zum Fest Mariä Geburt, dem heutigen Fest. Ich nehme gerne nochmal Ihre Anregung für uns alle mit, Maria zu ihrem Geburtstag auch ein Geschenk zu machen, das ein Geschenk auch geistiger Art sein kann. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Dekan Finkel. Bleiben Sie bitte noch dran. Wir bitten Sie gleich noch um Ihren Segen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung bestellen möchten, vielleicht weil Sie eine Maria kennen, die an diesem Fest ihr Namenstag feiert oder aus einem anderen Grunde, Sie können gerne eine CD bestellen unter 08328 921 120. Ich wiederhole 08328 921 120. Oder Sie schauen im Internet nach unter www.horeb.org. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Festtag Mariä Geburt. Und ich möchte Herrn Dekan Finkel gerne noch bitten, uns seinen Segen, seinen priesterlichen Segen mitzugeben.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria segne euch alle, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.